Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Rogate, betet. Das Gebet ist die Mitte christlichen Lebens. Das Gebet ist der Lebensatem unseres Glaubens. Das Erste, das Gebet ist kein Missionsinstrument, sagt Jesus. Ich habe Christen kennengelernt, die mir sagten, wenn man zum Beispiel in einem Restaurant isst, da müsste man beten, sodass die anderen Menschen das sehen und nachdenklich werden. Das Gebet als Mission. Dem hält Jesus entgegen, wenn du betest, dann gehe in deine Kammer und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Diese Kammer war damals der einzige Raum, den man abschließen konnte. Es war die Vorratskammer. Dort im Verborgenen soll das Gebet stattfinden. Warum? Weil unser Gott ein Gott im Verborgenen ist. Deshalb ist die Öffentlichkeit bei diesem Gespräch ganz unwichtig. Unser Gott liebt das Verborgene. Nun kann man in der Geschichte der Kirche feststellen, dass unserem Text gesagt wurde, aha, da haben wir es ja. Die Juden beten nicht richtig. Das sind Heuchler. Aber die Christen, die machen es richtig. So wurde häufig über unseren Predigttext geredet als eine Abgrenzung zum Judentum. Aber das ist ganz falsch. Um was geht es eigentlich? Zunächst sagt Jesus, betet im Verborgenen. Das heißt, Jesus nimmt das Gebet aus der Öffentlichkeit zurück. Das Gebet hat keine gesellschaftliche Aufgabe. Dass das Gebet ins Verborgene verlegt werden soll, hat allein seinen Grund darin, dass dies dem Wesen Gottes entspricht. Gott schaut ins Verborgene und Gott hält sich selbst verborgen. Da wird Gott geschützt. Und der Beter wird davor bewahrt, dass er in die Lage kommen könnte, sich als besonders gläubig zu empfinden, wenn er öffentlich betet. Jesus sagt, geh in das Verborgene, dort rede mit Gott. Und dort, meint Jesus, gehört das Gebet hin, denn es geht nur um mich und Gott. Zuschauer und Zuhörer sind nicht erwünscht und dem Gebet nicht angemessen. Ja, nun hat aber vielleicht heute nicht jeder solch einen Ort, zum Beispiel im Homeoffice jetzt, im Büro, am Fließband, im Krankenhaus, an den Kassen der Supermärkte auch nicht. Jeder Mensch braucht solch einen Ort. Einen Ort, den man mitnehmen kann dorthin, wo man sein Leben lebt, arbeitet und unterwegs ist. Diese Vorratskammer ist heute unser Herz. Diese Kammer haben wir immer dabei, unser Herz. Und in diesem Herz findet ein wunderbares Gespräch statt. Das Wunderbare daran ist, dass man da ganz offen sein kann vor Gott. Da kommt auf den Tisch, was uns Sorgen, Angst, Mut macht, aber auch, was uns froh stimmt. Heißt das, dass wir gar nicht mehr öffentlich beten dürfen? Heißt das das? Nein, das heißt es nicht. Es heißt aber, dass wir das Gebet weder für die Selbstdarstellung, noch zur Predigt, noch für die Erbauung ausüben. Wenn es uns aber um schön formulierte Gebete geht, um Belehrungen im Gebet, um Aufrufe zur Bekehrung, dann, so sagt Jesus, haben wir unseren Lohn erhalten. Welches ist denn der Lohn? Die Bewunderung der Zuhörer. Das ist der Lohn. Wenn wir aber das mit dem Gebet, mit einem echten Gespräch mit Gott in der Öffentlichkeit nicht hinkriegen, dann sollen wir lieber in eine Vorratskammer gehen, sagt Jesus. Denn Gott sieht ganz gewiss in das Verborgene. Das heißt, nicht der Ort schadet, sondern die Art und Weise und der Zweck unseres Betens. Jesus verbietet nicht das öffentliche Gebet. Jesus kritisiert nicht die Beter auf der Straße und in der Synagoge. Jesus selbst hat in der Synagoge gebetet. Er sieht aber unsere Motive. Und da gibt es auch bei uns Christenheuchler, die beten eigentlich gar nicht, sagt er, sondern denen geht es um die Zuhörer. Und solche Leute haben ihren Lohn erhalten. Auch der Gottesdienstraum ist kein Raum zur Selbstdarstellung. Und wer zur Selbstdarstellung betet, sagt Jesus, der bekommt zwar was von den Menschen, aber nichts von Gott. Sein Gebet bleibt vor Gott stumm. Aber die, die in der Vorratskammer beten, denen wendet er sich gewiss zu. Was ist denn der Lohn des Gebets in der Vorratskammer? Es ist die innere Einsicht, Gottes liebende Gegenwart ist in meinem Leben schon immer da. Seine Liebe trägt mich, bevor ich auch nur eine einzige Bitte ausgesprochen habe. Deshalb gilt für das Gebet, fass dich kurz. Gott kennt dich. Er begleitet dich schon durch alle Täler und Tiefen des Lebens. Das ist der Lohn für die Beter in der Vorratskammer, dass wir die Zuversicht bekommen, er ist da, gestern und morgen. Ich werde von seiner Liebe umsorgt. Ja, und daran schließt sich nun das Vaterunser. Weshalb das noch? Hier geht es um das Gebet in der Gemeinde, in der Öffentlichkeit. Wie beten wir denn in der Öffentlichkeit, im Gottesdienst? Denn der Gottesdienst ist ja eine öffentliche Angelegenheit. Wie beten wir da? Zunächst plappern wir nicht wie die Heiden, sagt unser Predigttext. Eigentlich steht da Quasseln. Gebete sind keine Quasselgeschichten. Es geht um Folgendes. Die Heiden, die Völker also um Israel herum, hatten ihre Gottheiten. Für jedes Problem war eine andere Gottheit zuständig. Und manchmal wussten die Menschen gar nicht, an welche Gottheit sie sich wenden sollten mit ihrem Anliegen. Und so haben sie alle Gottheiten, die ihnen einfielen, aufgezählt. Und die richtige Gottheit konnte sich dann um ihr jeweiliges Anliegen kümmern. Das ist Quasseln, meint Jesus. So geht das bei Christen nicht. Die wissen, an wen sie sich wenden, an den Vater Gott Jesu. Der ist für alles und für alle der zuständige Gott. Was ist denn das Wesen dieses Gottes? Er lässt seine Sonne über Gute und Böse scheinen. Er liebt uns nicht deshalb, weil wir demütig sind oder großzügig wären oder wer weiß, welche Vorzüge wir sonst noch so haben mögen. Das ist alles unwichtig. Er liebt uns einfach grundlos. Gott kommt in dein Leben grundlos. So wie beim verlorenen Sohn, diesen ganz und gar verkommenen Menschen, den liebt er. Das ist sein Wesen. Liebe ohne Grund zu uns Menschen. Dieser Gott wohnt im Himmel. Wo ist das denn? Etwa da, wo es heute blau oder grau ist? Nein, der Himmel ist gleich eine Handbreit neben uns. So nahe ist uns Gott bei allem, was wir erleben und erleiden und durchstehen müssen. Sein Name soll geheiligt werden. Wieder so ein komisches Wort, heiligen. Heiligen heißt schwer machen, ein Gewicht verleihen. Wir sollen Gott Gewicht verleihen. Bedeutung verleihen. Und wie macht man das? Indem man Gott als seine wichtigste Beziehung in seinem Leben lebt. Dass wir zuerst auf ihn bezogen leben, das macht Gott schwer. Sein Reich soll kommen, das heißt, er soll sichtbar werden. Und sein Wille soll geschehen. Darum sollen wir auch bitten. Gottes Wille. Na, wie sollen wir denn das verstehen? Das heißt ja nicht, dass wir sagen, na nun mach mal lieber Gott, ich gebe dir die Erlaubnis zu tun, was du denkst und für richtig siehst. Das ist ja wohl damit nicht gemeint, dass wir die Hände in den Schoß legen und den lieben Gott machen lassen. Wenn wir das so meinen, dann haben wir es falsch verstanden. Gottes Wille ist kein blindes Geschick, in das wir uns fügen müssten. Gottes Wille ist auch kein Prinzip oder etwas anderes Merkwürdiges. Gottes Wille ist sein Wille für mein Leben. Und dieser Wille Gottes sieht deshalb für jedes Leben anders aus. Im Garten Gethsemane sehen wir, wie das bei Jesus aussah. Wie er mit dem Willen Gottes ringt, das war solch eine harte Anstrengung, dass ihm der Schweiß wie Blutstropfen herabfloss. Jesus hat im Gebet hart gearbeitet. Und dann öffnet er sich. Und dann taucht er sein kleines Leben in das ewige Leben Gottes. Eine harte Arbeit. Da wird unser eigenes Geschick und das Göttliche durchgearbeitet im Gebet. Darum geht es in unserem öffentlichen Gebet auch, dass man merkt, von welchem Gott wir eigentlich reden. Damit fängt alles Beten in der Öffentlichkeit an, dass wir sagen können, an welchen Gott wir uns wenden und welchem Gott wir vertrauen. Und das sagt die Gemeinde in der Öffentlichkeit, im Vaterunser. Das ist der erste Teil. Und das Vaterunser hat noch einen zweiten Teil. Der zweite Teil führt uns in die Hinwendung zur Welt. Ein Gebet ohne diesen Weltbezug ist in der Öffentlichkeit undenkbar, sagt Jesus. Es geht nicht um unsere persönlichen Anliegen. Es geht um die Anliegen der Welt, die die Christen ins Auge fassen sollen und die sie vor Gott zusammentragen. Um was geht es genau? Es geht zunächst um das Brot. Brot für morgen. Dass wir nicht verhungern. Und auch die nicht, von denen wir wissen. Wir wissen unendlich viel von dem fehlenden Brot in der Welt. Wenn wir heute Mittag essen gehen, dann sitzen 7 Menschen für jede Person, die isst, mit am Tisch. Unsichtbar. Bei uns beiden noch 14 Menschen, die nichts zu essen haben werden. Das ist unsere Realität. Und die Gemeinde macht sich diese Realität im Gebet bewusst, dass unser Brot verwandelte Liebe Gottes ist und dass die Menschen dieser Welt nicht im Hunger und Verhungern stecken bleiben dürfen, denn Gott will satte Menschen. Wir haben ja in der Regel Brot in Hülle und Fülle und müssen uns erst mühsam unsere gute Figur wieder abhungern. So verschlossen leben wir, dass wir uns im Blick haben. Das Gebet der Gemeinde holt uns da heraus. So dann geht es um Vergebung. Im Gebet der Gemeinde werden die Mitmenschen in unser Bewusstsein geholt. Wir werden aufgefordert, um Vergebung zu bitten, damit der Kontakt wiederhergestellt wird. Gott vergibt, sagt Jesus. Er steht immer mit offenen Armen vor uns. Und es ist Aufgabe der Gemeinde, dass aus ihrem Gebet Versöhnung unter uns geschieht. Versöhnung in der Welt. Und dann folgt die Bitte, dass wir nicht in Versuchung geführt werden, sondern vor dem Bösen bewahrt sind. Es gilt eigentlich beim Wort Böse um Bedrängnisse, steht im Griechischen. Es geht um Bedrängnisse, die uns dazu verleiten, dass wir Böses tun. Dass wir zum Beispiel den Nasen- und Mundschutz nicht tragen wollen. Aus Verzweiflung dies oder jenes tun, aus Ausweglosigkeit uns völlig falsch verhalten, dass uns das nicht passiert. Darum geht es bei dieser Bitte. Klar ist, wenn wir uns diese drei Dinge des Weltbezugs, des Gebetes ansehen, dann können wir nur feststellen, dass das Gebet der Gemeinde in ihrem Wesen Bitte ist. Wir bemerken im Gebet, was im Leben der Welt fehlt: Nahrung, angemessenes Verhalten gegenüber dem anderen, Bewahrung in Bedrängnissen. Das heißt, das Gebet öffnet uns die Augen für unsere Gefährdung. So wächst Selbsterkenntnis. Das Gebet ist für viele aus dem Blick geraten und deshalb wenden wir uns heute an die Psychologen, die mit ihrer guten Arbeit uns die Augen zur Selbsterkenntnis öffnen, und zugleich zeigt uns dies, dass das Gebet am Absterben ist, jedenfalls weithin. Und wenn wir noch beten, dann sind wir uns selbst oft nur noch das alleinige Thema und wir fühlen uns den Puls, wie es denn um uns bestellt ist. Aber das Persönliche gehört in das Verborgene und nicht in die Öffentlichkeit. Mit dem Absterben des Gebets stirbt der Gottesbezug wie auch die Ethik, unsere gelebte Frömmigkeit, ab. Und dabei ist der Gottesbezug das Entscheidende. Wer den Gott des Geldes, der Wirtschaft, der Technik, der Fitness verehrt, der lebt auch entsprechend dieser Mächte. Rogate, betet. Betet zu Gott, dem Vater Jesu Christi, dem Gott Israels. Sein Wesen ist es, dass er in das Verborgene sieht, in die Vorratskammer, und dass er uns dort zeigt, dass seine Liebe unser kleines Leben begleitet. Ihn nennt die Gemeinde Vater und sie verleiht seinem Namen Gewicht vor der Welt. Und sie wartet auf sein Reich und sein Sichtbarwerden und dass sein Wille uns alle im Leben führt, Christen wie Nichtchristen. Und damit kommt die Welt in den Blick, dass wir satt werden, miteinander fair umgehen, in den kitzligen Situationen nicht zum Bösen greifen, zum Zerstören von Leben. Wer kennt das nicht? Und dann wächst aus dem Gebet ein neues Verhalten, neues Leben. Es ist nicht schlimm zu scheitern. Es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Oder schwach und hilflos zu sein, das ist auch nicht schlimm. Schlimm ist es aber, wo wir das nicht mehr bemerken, dass wir verkehrt leben. Und bemerken können wir das, wo die Gemeinde betet. Ja, das Auffinden der Liebe Gottes ist das Eigentliche. Im Sattwerden, in guter Nachbarschaft und guten Miteinanderleben, in einem Leben, wo uns die Bedrängnisse von Corona, Krankheit, Hass, Arbeitslosigkeit und Geldsorgen nicht dazu verleiten, dass wir böse werden. Denn Gottes Liebe kommt uns so entgegen. Das sollen wir nicht übersehen. Und deshalb beten Christen im Verborgenen und in der Gemeinde, dass die Liebe Gottes, die immer da ist, damit diese Liebe bemerkt wird. Und wenn Menschen diese Liebe Gottes bemerken, dann wächst Mut und Hoffnung, Vertrauen und Versöhnung. Das Gebet in der Gemeinde ist nicht für die Gemeinde, sondern für die Nöte der Welt da. Die Gemeinde trägt diese Weltnöte vor dem Vater Jesu und bittet ihn, dass seine Liebe alles Leben erhält. Und dass wir uns aufmachen können, diese Liebe zu leben. Rogate, betet, damit dies geschieht. Amen.